Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich kann das nur unterstützen. Die studentische Wahlbeteiligung dümpelt üblicherweise so bei um die 20% herum. Das ist dann, bitte? 7%?
Waren es auch schon mal, ja.
Waren es auch schon mal. Also es ist jedenfalls etwas peinlich für die Studentenschaft als Ganzes, dass die von Ihnen gewählten Mitglieder der akademischen Gremien nur so ein schwaches Mandat haben. Die würden viel besser auftreten können, wenn die Mehrheit der Studierenden hinter Ihnen stünde und dieses Desinteresse der Studierenden an ihren Studienbedingungen, denn über die wird zum Teil auch in diesen Gremien entschieden, ist etwas verwunderlich, weil so viel Zeit nimmt das jetzt nicht in Anspruch, da mal zur Wahl zu gehen und 5 Minuten zu investieren. Also kommen Sie dieser Aufforderung nach und gehen Sie heute oder morgen noch wählen. So, zu unserem Stoff. Der Jörg Schneider hatte Sie letzte Woche unterhalten und er hat, wie er mir sagte, die Einführung in die Betriebsmittelverwaltung gemacht. Das heißt, motiviert, was für verschiedene Ansätze es gibt, zentrale Betriebsmittelverwaltung und kooperative Betriebsmittelverwaltung oder auch das gänzliche Fehlen von Betriebsmittelverwaltung. Und er ist dann auch etwas darauf eingegangen, was man sich darunter vorzustellen hat, welche Formen von Betriebsmitteln es gibt. Und ich denke, es war diese Stelle, wo er... Hatten Sie diese Folie noch gesehen? Nee. Also Zwischenbilanz, insofern auch ohnehin, auch wenn Sie die Folie schon hatten, nochmal ein sinnvoller Aufsatzpunkt. Also Betriebsmittel ist alles, was ein Prozess braucht, um gerechnet zu werden auf einem solchen Rechner. Und Betriebsmittelverwaltung braucht man insbesondere dann, wenn mehrere Benutzer oder mehrere Prozesse auf dasselbe Betriebsmittel zugreifen wollen, weil dieses Betriebsmittel häufig unter gegenseitigem Ausschluss stehen muss, also nur von einem genutzt werden kann. Und dann braucht man irgendwie einen zentralen Betriebsmittelverwalter, der eben entscheidet, wer zu welchem Zeitpunkt dieses Betriebsmittel nutzen darf und wer nicht. Ziele, insbesondere korrekte Abläufe, keine Verklemmung, was das ist, das werden wir heute auch noch kennenlernen, auch kein Verhungern, dass nicht einer, der das Betriebsmittel braucht, jetzt auf immer und ewig darauf warten muss. Und dabei wollen wir gleichzeitig die Leistung optimieren, das heißt, wir wollen eine hohe Nebenläufigkeit haben und eine hohe Auslastung des Betriebsmittels. Diese Betriebsmittelverwaltungsprobleme sind zum Teil deswegen auch Optimierungsprobleme, weil wir hier irgendetwas maximieren wollen und zum Teil auch wirklich komplexe Optimierungsprobleme in dem Sinne, dass sie NP-vollständig sind. Hier ist zum Beispiel eins. Es gibt Parallelrechner mit Hunderttausenden von Prozessoren inzwischen. Und parallele Programme in diesem High-Performance-Computing-Bereich laufen manchmal über Stunden oder Tage, unter Umständen auch Wochen, und brauchen eine bestimmte Anzahl von Prozessoren. Braucht 10.000 Prozessoren für 20 Stunden. Und das kann man in so einem Rechteck darstellen, Ablaufplan darstellen, dass eben ein solches Programm so und so viele Prozessoren für so und so lange benötigt. Und da gibt es jetzt verschiedene Anfragen. Das heißt, jedes dieser Rechtecke steht für ein Programm, was gerechnet werden soll. Und Aufgabe der Betriebsmittelverwaltung wäre in diesem Fall, diese Rechtecke hier so anzuordnen, dass möglichst wenig Verschnitt entsteht. Weil Verschnitt würde ja bedeuten, Prozessoren, die über diesen entsprechenden Zeitraum gar nicht genutzt sind, sondern leer stehen. Und das möchte man natürlich vermeiden. Also besteht das Optimierungsproblem darin, wenn man diese Rechtecke hier gegeben hat, dass man die versucht, so kompakt hier unterzubringen, dass die Länge des Ablaufplans hier minimiert wird. Das ist ein sogenanntes Bin-Packing-Problem und das ist also eine Variante, ein zweidimensionales Bin-Packing-Problem und das ist in seiner Allgemeinheit ein NP-vollständiges Problem. Betriebsmittelverwaltung braucht man auch in Rechnernetzen. Hier ist ein Beispiel des Resource Reservation Protocols. Wenn Sie beispielsweise jetzt übers Netz per Multicast ein Video live herunterziehen oder verteilen wollen, dann brauchen Sie die entsprechende Bandbreite entlang des Netzes von der Quelle, wo das Video gespeichert ist, bis zum Empfänger. Und das RSVP-Protokoll geht jetzt so vor, dass eben die Empfänger entsprechende Reservierungsanfragen von, da ergibt sich, wenn jetzt mehrere Empfänger dieses Video sehen wollen, ergibt sich eben so eine baumartige Struktur, so ein sogenannter Multicast-Baum. Und die benötigte Bandbreite wird dann vom Empfänger, das sind die Blätter dieses Baumes, zur Wurzel, also zum Sender geschickt und es werden entsprechende Bandbreiten reserviert. Und wenn jetzt so eine Anfrage auf einen Knoten kommt, wo schon eine gleichartige Anfrage für dieselbe Videoausstrahlung existiert, dann kann man die an der Stelle vergessen. Das heißt, wir brauchen ja nur, das addiert sich nicht auf, sondern das ist ja dasselbe Video, was jetzt hier mit 2 Megabit weitergeleitet wird und sich dann hier entsprechend aufteilt. Auf diese Art und Weise kann man natürlich dann auch mehrere Reservierungen durchführen und überall muss man dann gucken, vor allen Dingen, wenn mehrere Reservierungen über dieselbe Kante gehen, ob hier über diese Kante genügend Bandbreite da ist, um einerseits diese 3 Megabit pro Sekunde und andererseits auch diese 11 Megabit pro Sekunde bereitzustellen. Das nur als Beispiele, wie in der Praxis solche Betriebsmittelprobleme auftreten und wie sie gelöst werden. Wir gehen jetzt wieder zurück zum Betriebssystem, zu den ganz einfachen Fällen und nehmen an, es gibt genau ein Betriebsmittel oder ein Betriebsmittel eines bestimmten Typs. Und da gibt es jetzt mehrere Prozesse, die das haben wollen und deswegen müssen die vorher Allocate sagen, bevor sie es nutzen können und nachdem sie es genutzt haben, sagen sie wieder Release. Allocate und Release bezogen auf ein einzelnes Betriebsmittel ist nichts anderes als so eine Art kritischer Abschnitt. Insofern ist die Struktur von Allocate und Release genauso wie bei einem Lock und Unlock, wenn man einen kritischen Abschnitt betreten will. Allocate bedeutet also, ich frage nach, ist das Betriebsmittel frei? Wenn ja, setze ich es als belegt und verlasse diese Allocate-Prozedur wieder. Wenn es nicht frei ist, dann blockiert sich der aufrufende Prozess selbst und bleibt in diesem Blockierzustand so lange hängen, bis der aktuelle Besitzer irgendwann Release sagt und in dieser Operation das Betriebsmittel wieder freisetzt, nachschaut, gibt es denn einen Prozess, der auf dieses Betriebsmittel wartet? Wenn ja, diesen Prozess deblockiert und wenn nein, einfach nichts tut. Also genau die gleiche Struktur, sodass dann, wenn man so einen Schnappschuss macht und man so einzelne Betriebsmittel hat, also die Kreise hier sind einzelne Betriebsmittel und diese Rechtecke sind jetzt Prozesse, dann haben manche Prozesse manche Betriebsmittel belegt hier, das sind die blauen Pfeile. Einige Betriebsmittel sind frei und andere Betriebsmittel sind sehr begehrt. Also dieses Betriebsmittel wird von dem hier besessen, aber zwei andere warten auf dieses Betriebsmittel. Das heißt, sie sind blockiert und werden dann, wenn der das wieder freigibt, aus diesem Blockierzustand wieder herausgelöst. So ein Betriebsmittelverwalter, der jetzt zuständig ist für Vergabe dieses Betriebsmittels, der braucht natürlich erstmal Informationen über den Belegungszustand. Ist es frei, ist es belegt? dann muss er diese auf dieses Betriebsmittel wartenden Prozesse irgendwo verwalten. Und dann gibt es noch statistische Daten, ergänzende Daten. Manchmal will man wissen, wer ist denn der aktuelle Besitzer dieses Betriebsmittels, wenn man beispielsweise auch die Möglichkeit von Verdrängungen vorsieht. Dann, wie oft wurde das belegt, wie lange wurde es im Mittel belegt, wie war die mittlere Auslastung des Betriebsmittels, wann hat die aktuelle Belegung begonnen und vieles andere mehr, was vielleicht dann wichtig ist, wenn man auch dafür bezahlen muss oder wenn man aufwendigere Scheduling-Strategien hat, dann braucht man unter Umständen solche Informationen. Das wäre eine C-Implementierung dessen, was wir gerade als Ablaufplan gesehen haben. Darauf muss ich, glaube ich, nicht weiter eingehen. Interessanter wird es dann, wenn wir nicht nur ein Betriebsmittel haben, sondern gleich mehrere. Dem Prozess soll es in dem Fall egal sein, welches er bekommt. Es gibt mehrere Betriebsmittel desselben Typs. Er will eins und deswegen sagt er Allocate und erhält dann sozusagen als Rückgabeparameter den Identifier oder die Nummer desjenigen, dass ihm jetzt gerade zugeteilt wurde. Und das kann er dann, wenn er mit der Nutzung fertig ist, dann anschließend auch wieder freigeben. Das macht die Sache nicht wesentlich komplizierter. Im Prinzip könnte man das mit einem Semaphor, dessen Zähler so initialisiert wird, dass der ursprüngliche Zählerstand genau der Anzahl der freien Betriebsmittel entspricht, der verfügbaren Betriebsmittel entspricht, sogar ausreichen. Interessanter wird es dann, wenn wir solche teilbaren Betriebsmittel haben. Das heißt, große Anzahlen von Einheiten dieses Betriebsmittels, von denen man einen bestimmten Teil belegen möchte. Ein typisches Beispiel ist der Speicher. Der ist vielleicht in Blöcken oder Seiten oder einer sonstigen Einheit unterteilt und ein Prozess möchte jetzt 3715 Blöcke haben. Üblicherweise sogar zusammenhängend, das heißt so hintereinander. Anderes Beispiel wäre, gehen wir wieder zu unserem Fall eines Parallelrechners mit 100.000 Prozessoren zurück. Diese 100.000 Prozessoren, die sind vielleicht als zweidimensionales Array miteinander verknüpft und da will man auch, dass dieses Programm dann einen solchen kompakten Bereich dieses Parallelrechners belegt. Das wäre dann ein eindimensionales Betriebsmittel. Ich will einfach so und so viel hintereinander. Und in diesem Fall wäre es ein zweidimensionales Betriebsmittel, wo man sagt, ich brauche ein Rechteck aus 50 mal 20 Prozessoren. Die Operationen, die dann zur Verfügung gestellt werden, heißen wieder Allocate und Release. Nur würde man jetzt eben konkret dazu sagen, wie viele von diesen Einheiten man haben will, also wie viele Blöcke oder wie viele Seiten oder wie viele Byte belegt werden sollen. Und als Ausgangsparameter, als Rückgabeparameter, würde man dann die Nummer oder die Adresse erhalten, wo dieses belegte Stück beginnt. Und genau das müsste man dann auch bei der Freigabe dieses Stücks wieder spezifizieren. Also ich möchte dieses Stück zurückgeben, was bei Start beginnt und insgesamt die Länge Num hat. Der Betriebsmittelverwalter hat verschiedene Möglichkeiten, wie er das darstellt. Die einfachste und häufig benutzte ist, dass man so eine Bitliste hat. Also angenommen, man vergibt den Speicher in 4K Blöcken, dann wäre 4K die Grundeinheit und für jeden 4K-Block des Speichers ist so ein Bit zur Verfügung gestellt, wobei eine 1 bedeutet, das ist belegt und eine 0 bedeutet, das ist frei. Wenn jetzt so eine Anfrage hereinkommt, ich brauche drei hintereinander liegende Speicherseiten, dann könnte man hier einfach durchlaufen und so lange suchen, bis man hier drei Nullen hintereinander findet, also ein hinreichend großes Stück gefunden hat. Und dann könnte diese Anfrage erfüllt werden. Wir sehen dann insgesamt diese drei Operationen vor. Einmal diese Anfrageoperation mit dem Rückgabewert Boolean. Gibt es denn überhaupt ein hinreichend großes Stück in meinem Speicher? Also ist die Anfrage überhaupt erfüllbar? Und wenn ja, dann kann man sie belegt setzen und hinterher nach der Nutzung kann man sie wieder freigeben. Ein solches, diese belegten Freigabeoperationen sehen dann so aus, wir fragen hier erstmal nach, gibt es denn 3 oder 17 oder was auch immer die Zahl sein mag, freie Betriebsmittel hintereinander? Wenn ja, können wir die sofort belegen, wenn nein, dann wird der Prozess entsprechend blockiert und muss darauf warten, bis die entsprechende Zahl frei wird. Wenn jetzt einer derjenigen Prozesse, die da irgendwo was belegt haben, das freigibt, dann macht er das mit dieser Operation oder mit diesem Release, aber Teil von diesem Release ist einfach dieses Freisetzen. Und dann wird hier nachgeguckt, gibt es Prozesse, die auf dieses Betriebsmittel warten? Hier hatten wir Block WP. Wenn ja, dann werden diese Prozesse deblockiert und Sie sehen das hier, dass das hier auch in einer Schleife geschieht. Es wird nicht nur ein Prozess deblockiert, sondern es werden gleich alle deblockiert. Warum? Es könnte ja sein, dass der hier jetzt 100 Einheiten freigibt und da warten 10 Prozesse, von denen jeder nur 10 Einheiten haben möchte, sodass durch diese eine Freigabe von 100 Elementen dann plötzlich 10 wartende Prozesse deblockiert werden können. Deswegen hier diese Schleife. Es werden praktisch alle wartenden Prozesse deblockiert, die sich dann an dieser Stelle neu bewerben können und nachfragen können, gibt es jetzt genügend und wenn ja, sind sie erfolgreich oder nicht. Es kann aber auch der andere Fall auftreten, dass hier relativ wenig freigegeben wird und trotzdem hier sämtliche, vielleicht 100 Prozesse, die auf irgendetwas warten, deblockiert werden und jetzt jedes Mal wieder neu nachfragen, gibt es hier genügend freie Betriebsmittel. Das ist so ähnlich wie manchmal, wenn man in ein ausverkauftes Konzert gehen möchte, Philharmonie oder wo auch immer, wo dann Leute noch mal versuchen, an der Abendkasse ein paar Plätze zu kriegen für sich und ihre Freunde und darauf hoffen, dass dann an der Abendkasse noch Karten, die reserviert waren, wieder zurückgegeben werden. Was jetzt hier passiert ist, da warten jetzt, müssen Sie sich mal vorstellen, 100 Leute an der Abendkasse. Die haben unterschiedliche Anforderungen. Der eine will eine Karte, einer will 3 Karten, einer will 5 Karten. Und jetzt ruft einer an und sagt, meine 4 reservierten Karten möchte ich gerne zurückgeben. Und dann könnte der an der Kasse sagen, es sind Karten zurückgegeben worden. Dann würden alle diese 100 Leute wieder an die Kasse strömen und versuchen, ihre Kartenzahl dort zu kaufen, aber das wäre ja insgesamt etwas ineffizient, weil ja wahrscheinlich nur 1 oder 2 von den 100 tatsächlich bedient werden können. Deswegen wäre es wahrscheinlich schlauer, wenn dieser Mensch im Kartenhäuschen sich vorher merkt, wer will denn noch Karten und wer will wie viele Karten und das irgendwo auf eine Liste sich aufschreibt. Und wenn dann 4 Karten zurückgegeben werden, dann kann er diese Liste abarbeiten und kann dem Ersten schon mal sagen, du wolltest 3 Karten, 4 wurden gerade zurückgegeben, hier kannst du die 3 Karten haben. Dann würde er also nicht allen 100 sagen, ey Leute, sind wieder Karten da, kommt nochmal an meine Kasse, sondern er würde ganz gezielt einen Einzelnen auswählen. Und das machen wir hier auch. Das ist nur nochmal die C-Implementierung, das müssen wir uns nicht genauer angucken. Das machen wir hier auch. Wir würden dann ganz gezielt die Prozesse deblockieren, deren Anforderungen tatsächlich erfüllt werden können und nicht in einer Schleife alle wieder deblockieren, weil das einen unnötigen Aufwand bedeutet. Um das machen zu können, muss der Betriebsmittelverwalter aber wissen, wer wie viele Einheiten von diesem Ding haben möchte. Und deswegen sieht dann der Betriebsmittelverwalter ein bisschen anders aus. Wir würden dann im Rahmen dieser Allocate-Operation wieder sagen, wir wollen so und so viele Einheiten dieses Betriebsmittels haben. Dann wird daraus so ein Datensatz erzeugt. Dieser Prozess mit dieser Prozess-ID möchte so und so viel Betriebsmittel haben. Ist das erfüllbar? Wenn ja, läuft das glatt durch und die Operation Allocate ist erledigt. Wenn nein, dann wird diese Anforderung in eine spezielle Warteschlange, WR steht für Waiting Requests, eingefügt und anschließend der Prozess blockiert. Wir haben also jetzt zwei Warteschlangen, die Warteschlange der blockierten Prozesse und die Warteschlange der dazugehörigen Anforderungen. Wenn jetzt irgendwo was frei wird, hier in dieser Release-Operation, dann wird genau diese Warteschlange WR hier durchgesucht und es wird geguckt, gibt es eine Anforderung in dieser Warteschlange, die jetzt aufgrund der neuen Freigabe erfüllbar geworden ist. Wenn ja, dann wird hier jetzt in der Release-Operation die Belegung durchgeführt, diese Anforderung aus der Warteschlange entfernt und der zugehörige Prozess gezielt deblockiert. Deswegen schreiben wir hier jetzt nicht mehr deblock allgemein. Das allgemeine deblock bedeutet ja, ich nehme den vordersten in der Warteschlange und deblockiere ihn. Hier haben wir jetzt ein S dahinter geschrieben, das bedeutet ein selective deblock. Das heißt, ich weiß genau, welchen Prozess ich hier deblockiere und nehme einen aus dieser Warteschlange, nicht notwendigerweise den vordersten, dort raus. Okay? Also das Besondere hier ist auch, dass wir an der Stelle das Belegen innerhalb des Anfordern durchführen. Also derjenige, der Allocate aufruft, der nimmt auch hier in dieser Allocate-Operation die Belegung vor. Das nennt man Eigenbelegung. Und hier haben wir jetzt eine Fremdbelegung, dass im Rahmen der Release-Operation eine Belegung eines hier wartenden Prozesses durchgeführt wird. Deswegen nennt man das auch Fremdbelegung. So, und das wäre nochmal die C-Formulierung dessen, was wir gerade gesehen haben. Eben haben wir schon gesehen, dass wir, wenn eine Freigabe stattgefunden hat, jetzt die Liste der Anforderungen durchgehen und gucken, welche von diesen Anforderungen können wir denn erfüllen. Das heißt, wir weichen an der Stelle schon von dem ab, was wir bisher immer als Standard angenommen haben, nämlich First Come, First Served. Die erste Anforderung steht ganz vorne und ist diejenige, die als erste bedient werden muss. Wenn wir können bei First Come, First Serve bleiben, aber das würde halt bedeuten, dass eine Anforderung, die ganz vorne steht, eine große Anforderung, eventuell nicht erfüllt werden kann, während kleinere Anforderungen, die dahinter stehen, durchaus erfüllt werden können. Also so eine Situation, dass wir hier eine Warteschlange haben und hier das Betriebsmittel, da sind im Moment gerade 12 Einheiten frei und da ist eine Anforderung, die will 20 Einheiten, die nächste will 8, die nächste will 4, die nächste will 7. Und wenn wir jetzt First Come, First Serve machen würden, dann würden diese 12 Einheiten frei bleiben, weil wir müssen ja unbedingt jetzt die vorderste in der Warteschlange als erstes bedienen. Das geht aber nicht, weil der will 20 und sind nur 12 da. Würden wir von First Come, First Served abweichen, dann könnten wir die Anforderungen erfüllen und die auch noch, mit dem Problem allerdings, dass die große Anforderung da immer noch hängen bleibt. Und deswegen muss man sich da etwas grundsätzlicher damit beschäftigen, und das wollen wir jetzt hier unter dem Titel Kandidatenauswahlstrategien machen. Dazu bezeichnen wir mit NF von T die Zahl der zum Zeitpunkt T freien Betriebsmitteleinheiten. Das wäre jetzt hier 12. NI wäre die Anzahl der vom Prozess I geforderten Einheiten. Dieser Prozess will eben 20, der will 8, der will 4 und so weiter. Und WT wäre die Menge der wartenden Anforderungen oder Prozesse, das heißt, es wäre diese Warteschlange. Und wenn eine neue Anforderung kommt, dann wird die da hinten reingesteckt und das ist der Kopf der Warteschlange. So, first come, first served ist die Standardstrategie. Ich betrachte lediglich die erste Anforderung. Wenn die Größe der Anforderung kleiner gleich der Zahl der freien Einheiten ist, so werden eben so viele Einheiten belegt, wie gefordert werden, ansonsten geschieht nichts. So, Nachteile hatten wir eben schon gesehen. Betriebsmittelauslastung kann schlecht sein, wenn die erste Anforderung groß, also zu groß ist im Hinblick auf die zurzeit freien Einheiten. Und nachfolgende kleinere und prinzipiell erfüllbare Anforderungen bleiben unberücksichtigt. Deswegen First Fit Request. Ich gehe die Warteschlange durch von vorne nach hinten und nehme die erste Anforderung, die erfüllbar ist. Das wäre also, wir laufen hier durch und nehmen die 8. 8 ist kleiner 12 und damit haben wir mit relativ geringem Suchaufwand die, eine erfüllbare Anforderung gefunden. Best Fit Request bedeutet, ich nehme nicht irgendeine, sondern ich versuche, eine Anforderung in dieser Warteschlange zu finden, die möglichst exakt mit der Zahl der freien Einheiten übereinstimmt. Das heißt, wenn wir hier weitersuchen, dann könnten wir die 8 belegen, dann würden 4 frei bleiben, das könnten wir auch belegen, dann würden 8 frei bleiben, das könnten wir belegen, dann würden 5 frei bleiben. Wenn wir die 11er Anforderung nehmen, dann bleibt nur 1 frei. Das heißt, das ist praktisch die Anforderung, die die Auslastung dieses Betriebsmittels maximiert, weil wir dann am wenigsten unbelegte Betriebsmitteleinheiten haben. Das heißt, Best Fit Request versucht, die Differenz zwischen dem, was frei ist und dem, was angefordert wird, zu minimieren. Und das über sämtliche Anforderungen, die grundsätzlich erfüllbar sind und im Moment gerade in der Warteschlange drinstehen. Also in diesem Beispiel würde First Fit Request die 8 wählen und Best Fit Request würde die 11 wählen. Bei beiden haben wir aber den Nachteil, dass die 20 hier jedes Mal übergangen wird. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass da immer neue Anforderungen reinkommen und die Zahl der freien Betriebsmittel immer so in der Größenordnung von 5 bis 10 oder was bleibt, dann wird diese 20, diese große Anforderung, immer wieder übergangen. Und deswegen besteht die Gefahr, dass diese Anforderung hier verhungert. Und das war eine der grundsätzlichen Anforderungen an eine Betriebsmittelverwaltung, dass ein solches Verhungern nicht passieren darf. Deswegen muss man sich was anderes ausdenken. Und außerdem möchte man in manchen Situationen, insbesondere bei Realzeitsystemen, wo wir sicherstellen müssen, dass eine ganz bestimmte Operation, auch so eine Belegeoperation, innerhalb einer wohldefinierten Zeitspanne, innerhalb von so und so viel Mikrosekunden abgewickelt ist, dann können wir so ein lineares Suchen durch die ganze Warteschlange nicht akzeptieren, weil wir ja grundsätzlich keine obere Schranke für die Länge dieser Warteschlange haben. Das heißt, wir haben linearen Suchaufwand und je nachdem, wie groß diese Warteschlange ist, kann so eine Allocate-Operation dann entsprechend lang dauern. Wenn wir den Aufwand für dieses Allocate begrenzen wollen, dann müssen wir sicherstellen, dass wir keine beliebig lange Liste hier durchsuchen, sondern nur eine begrenzte Anzahl von Elementen hier durchsuchen. Und das kann man so machen, dass man eben so ein Fenster drüber legt. Ein Fenster, was hinreichend lang ist, dass man eine vernünftige Auswahl trifft, aber was nicht bedeutet, dass man die ganze Liste durchsuchen muss. Man könnte dann einfach sagen, okay, ich betrachte immer nur die ersten vier Elemente und innerhalb dieser ersten vier Elemente mache ich einen First Fit oder einen Best Fit. Dann weiß ich genau, für die vier Elemente brauche ich so und so viel Mikrosekunden, oder das sind so und so viele Befehle und dann habe ich eine harte obere Schranke für den Aufwand. Wenn man so ein Fenster hat, dann kann man damit auch das Problem des Verhungerns lösen. Man macht dieses Fenster dynamisch. Es hat also eine ganz bestimmte Größe L. In diesem Fall wäre L gleich 5. Und jedes Mal, wenn ich im Rahmen von First Fit oder Best Fit die Anforderung, die ganz vorne steht, übergehe, mache ich dieses Fenster um 1 kleiner. Das heißt, das erste Mal würde ich vielleicht die 11 hier nehmen, dann würde ich das Fenster 1 kleiner machen, dann nehme ich vielleicht die 7, dann mache ich das Fenster wieder 1 kleiner und so weiter und so fort, sodass ich spätestens nach L minus einmal übergangen werden sicher bin, dass dieser vordere große Anforderung dann auch genommen wird. Weil dann ist das Fenster nur noch ein Element groß. Ich darf ja nur die Anforderungen betrachten, die in diesem Fenster drin sind, sodass ich hier gezwungen bin, so lange hier zu warten, bis diese Anforderung mit 20 Einheiten auch erfüllbar ist. Wenn ich dann diese dicke Anforderungen am Anfang genommen habe, dann springt die Fenstergröße wieder auf die ursprüngliche Größe von L zurück. Ist das verständlich, dass das funktioniert, um das Verhungern zu vermeiden? Also wenn Sie reich werden wollen, dann sollten Sie jetzt Ihre Taschen packen und nach Hause gehen, weil hier wird Ihnen nur Wissen vermittelt und das ist abträglich, wie wir gerade hier bewiesen haben. Alle gelesen, ja? So, jetzt kommen wir zu einem weiteren Problem. Und das heißt Verklemmung. Gucken Sie sich mal das hier an. Wir haben zwei Prozesse, die nebenläufig ablaufen, in irgendeiner Reihenfolge. Und wir haben hier zwei Signalisierungsobjekte beteiligt, SO1 und SO2. Jetzt kommt erst Prozess 1 und wartet an diesem SO1 und dann kommt P2 und wartet an dem SO2 und dann sagen beide Signal. Was passiert hier? Also wenn das halbwegs gleichzeitig geschieht, bevor diese Signal-Operationen aufgerufen werden, dann bleibt der hier an dieser Stelle hängen und der bleibt auch hängen. Und der kommt da nie raus, weil das dazugehörige Signal wäre ja hier, aber das wird nicht erreicht, weil der da hängt. Und der kann nur deblockiert werden, wenn dieses Signal kommt, was aber nicht kommen kann, weil der hier hängt. Und der hängt hier, weil das nicht kommt. Und so drehen wir uns im Kreis. Das heißt, wir haben eine Situation, wo zwei Prozesse auf immer und ewig in ihrem Wartezustand verbleiben, wenn nicht irgendeiner massiv eingreift. Das Gleiche kann Ihnen mit Sperren passieren. Ein Prozess setzt eine Sperre erst auf ein Sperrobjekt 1, dann setzt er eine zweite Sperre 2 und ein zweiter Prozess macht das Gleiche, aber umgekehrt. Der ist hier erfolgreich, kann die, wenn wir mal davon ausgehen, dass beide Sperren frei sind, ist der hier erfolgreich und der ist auch erfolgreich. Und dann versucht der hier Log 2 zu belegen. Das geht aber nicht, weil das schon von dem belegt ist. Und der versucht Log 1 zu belegen. Das geht aber nicht, weil das schon von dem belegt ist. Und auch hier haben wir wieder eine Situation, wo beide in ihren Log-Operationen für immer und ewig hängen bleiben. Drittes Beispiel. Verwaltung von Ein-Exemplar-Betriebsmitteln. Gleicher Fall wie eben mit den Sperren. Wir haben zwei Betriebsmittel. Der eine versucht erst Betriebsmittel 1 und dann Betriebsmittel 2 zu belegen. Der andere macht das Gleiche, nur in umgekehrter Reihenfolge. Auch hier ist diese erste Allocate-Operation erfolgreich. Aber hier wird der Prozess blockiert, weil das Betriebsmittel schon von dem belegt ist. Und der wird hier blockiert, weil das Betriebsmittel schon von dem belegt ist und keiner von beiden kann weitermachen. Das Gleiche geht auch, wenn wir ein Mehrexemplar-Betriebsmittel haben. Nehmen wir mal an, wir haben Betriebsmittel, da gibt es 10 Einheiten oder auch 10 Millionen, ist egal. Dann kommt der und will erstmal 5. Und dann kommt der und will auch 5. Und dann will der aber ein weiteres, was ja nicht mehr da ist. Jetzt haben wir 10 Einheiten vergeben. Jetzt will der noch ein weiteres, geht nicht, wird blockiert. Und der will auch ein weiteres, geht auch nicht, wird auch blockiert. Und die hängen jetzt auch für immer und ewig. Wäre die Reihenfolge eine andere, würde erst der hier komplett durchlaufen und dann der komplett durchlaufen. Dann hätten wir kein Problem. Aber da wir nicht ausschließen können, dass es hier eine beliebige Reihenfolge dieser Allocate-Operationen gibt, kann das passieren, was hier passiert, nämlich diese gegenseitige Blockade. Und das können auch mehr als zwei Prozesse sein. Wir hatten ganz am Anfang dieses Signal and Wait. Das kann man sich auch über 5 Prozesse verteilt oder über 100 Prozesse verteilt vorstellen. Es muss nur sichergestellt sein, dass ein solcher Zyklus existiert, dass einer auf was wartet, was von jemand anderen kommt, und der wartet aber auch was von jemand anderen kommt, und so weiter und so fort, bis der Kreis sich irgendwann mal geschlossen hat. Das gibt es auch im Alltag. Stellen Sie sich eine Rechts-vor-Links-Kreuzung vor, wo theoretisch 4 Fahrzeuge gleichzeitig an diese Rechts-vor-Links-Kreuzung kommen. Der muss auf den warten, der muss auf den warten, der muss auf den warten und der muss auf den warten. Das heißt, die sind auch verklemmt. Im Prinzip kann hier keiner weiterfahren. Im praktischen Leben gibt es dann natürlich irgendwelche Lösungen, die man sich da ausdenken kann. Das heißt, man einigt sich in irgendeiner Weise durch kooperative Verfahren, wer jetzt als Erster fährt. Und die Frage ist, wie macht man das zwischen Prozessen, wenn die jetzt verklemmt sind. Auch das ist eine Verklemmungssituation, wie sie gar nicht so untypisch ist im Straßenverkehr. Und wenn Sie sich vorstellen, dass diese Autoschlangen hier beliebig weitergehen, dann haben Sie auch nicht die Möglichkeit, dass Sie irgendeiner zurücksetzt, um diese Kreuzung hier frei zu machen, sondern die haben sich auch total verklemmt. Und das Einzige, was man hier machen könnte, ist mit einem Kranwagen, oder der Kranwagen kommt ja auch nicht ran, also mit einem großen Transporthubschrauber herkommen und irgendein Fahrzeug, was die Kreuzung blockiert, wegnehmen, sodass die anderen dann weiterfahren können und sich diese Verklemmung wieder auflöst. Das ist übrigens nicht nur eine Situation, wie sie im Straßenverkehr auftritt, sondern das kann man auch so interpretieren, dass man sagt, das ist ein Rechnernetz und das sind einzelne Pakete, die hier unterwegs sind zwischen zwei Routern. Die Router sind die Kreuzungen und diese Straßen dazwischen sind Links, also direkte Datenverbindungen zwischen den Routern. Und auch im Rechnernetz kann es passieren, dass diese Puffer und die Links in der Art und Weise verstopft sind, dass an den Routern nichts mehr geht und das Rechnernetz in gleicher Weise oder in ähnlicher Weise verstopft ist wie hier das Straßennetz. Und auch im Internet haben Sie das Problem der Congestion Avoidance, dass Sie gucken müssen, dass solche Verstopfungen und Verklemmungen nicht auftreten können. Okay, wir haben also festgestellt, Verklemmungen oder Englisch Deadlocks treten auf, wenn wir eine solche zyklische Wartesituation haben. Und das können wir dann, Informatiker lieben Graphen, mit einem solchen Graphen darstellen. Das heißt, wir haben hier unsere Prozesse als Knoten und wir ziehen eine Kante oder einen Pfeil von einem Knoten zum anderen und der bedeutet, dass dieser Prozess P3 auf diesen Prozess P4 wartet. Genau genommen wartet er auf etwas, was P4 entweder besitzt oder tun wird oder sowas ähnliches. Also er wartet nicht direkt auf den Prozess, sondern zum Beispiel auf ein Signal von diesem Prozess oder auf die Freigabeoperation, die von diesem Prozess kommt. So, das nennt man einen Wartegraphen, wenn wir diese Wartebeziehungen zwischen den einzelnen Prozessen hier eintragen. Und wenn jetzt ein solcher Wartegraph einen Zyklus enthält, dann genau haben wir eine solche Verklemmungssituation. Und das können eben zwei Prozesse sein, sind auch in vielen Fällen zwei Prozesse, es können aber auch beliebig viele Prozesse sein. Gut, das war jetzt so eine eher beispielhafte, ein deskriptiver Ansatz zu diesem Betriebsmittelverklemmungsproblem. Jetzt wollen wir etwas formaler dran gehen und erstmal die Frage stellen, unter welchen Bedingungen können solche Verklemmungen denn grundsätzlich auftreten? Und da haben wir drei Bedingungen, die erstmal grundlegend sind oder notwendig sind, also Bedingungen, die praktisch die Vergabepraxis von Betriebsmitteln beschreiben. Und wenn die erfüllt sind, dann sind alle Voraussetzungen dafür gegeben, dass es eine Verklemmung geben kann. Nämlich, Betriebsmittel werden exklusiv genutzt. Betriebsmittel, die teilbar sind, wo mehrere gleichzeitig darauf zugreifen können, sind in diesem Sinne uninteressant. Die müssen ja auch gar nicht verwaltet und bewirtschaftet werden. Das heißt, wir brauchen erstmal den Fall, dass wir Mutual Exclusion oder Exclusive Usage von diesen Betriebsmitteln haben. Zweite Voraussetzung ist, dass Prozesse Betriebsmittel bereits besitzen und weitere Betriebsmittel haben wollen. Also eine Anforderung von Betriebsmitteln aus einem bereits besitzenden Zustand heraus. Weil nur dann kann es diese Zyklen überhaupt geben. Englisch nennt man das Hold and Wait. Ich habe bereits welche und warte auf weitere. Und das Dritte, was zutreffen muss, ist, dass eine Verdrängung grundsätzlich nicht vorgesehen ist, wenn wir Prioritäten einführen und sagen, okay, der mit der höheren Priorität, der kann dem anderen das Betriebsmittel wegnehmen, dann haben wir das Verklemmungsproblem unter Umständen auch gelöst. Aber die drei sind nur notwendige Bedingungen. Dann muss zusätzlich noch dazu kommen, dass tatsächlich ein solcher Zyklus im Wartegraph auftritt und erst dann liegt eine Verklemmung auch tatsächlich vor. Also alle diese vier Bedingungen zusammen sind hinreichend. Wie geht man jetzt mit solchen Verklemmungen um? Die sind natürlich sehr unschön, wenn so ein Prozess oder solche Prozesse für immer hängen bleiben. Deswegen gibt es verschiedene Ansätze. Entweder wir machen Vorbeugung, Prevention, wir gestalten die Betriebsmittelvergabe so, dass grundsätzlich keine Verklemmungen auftreten können, etwa in der Weise, dass wir eine dieser notwendigen Bedingungen einfach disablen oder unmöglich machen. Die andere Möglichkeit ist, wir lassen das so, wie es ist, aber versuchen bei der Vergabe von Betriebsmitteln sehr sparsam, zurückhaltend und konservativ zu sein, keine Risiken einzugehen. Das nennt man dann Verklemmungsvermeidung oder Avoidance. Wenn wir auch das nicht tun wollen, weil uns der Aufwand zu groß ist, dann laufen wir in der Tat Gefahr, dass wir in so eine Verklemmungssituation reinlaufen. Und dann müssen wir wenigstens in der Lage sein zu erkennen, dass eine Verklemmung vorliegt. Also Verklemmungsentdeckung. Und wenn wir sie erkannt haben, die Verklemmung, dann müssen wir sie zerschlagen, dann müssen wir sie irgendwie auflösen. Und das wäre dann der vierte Schritt. Und mit diesen vier Aspekten wollen wir uns jetzt beschäftigen. Erst Vorbeugung. Ich hatte gesagt, wir sorgen dafür, dass eine von den drei notwendigen Bedingungen nicht zutrifft. Und eine Idee ist die sogenannte Summenbelegung oder das Pre-Claiming. Da verlangen wir, dass ein Prozess gleich zu Beginn alles das, was er haben will, auf einmal anfordert. Wenn das so ist, dann kann dieser Prozess nie Bestandteil eines solchen Zykluses sein. Er kann zwar eine ausgehende Kante haben, weil er auf seine riesige Betriebsmittelanforderung wartet, aber es kann keine eingehende Kante geben, weil er ja, wenn er das fordert, noch im ganz jungfräulichen Initialzustand ist und nichts besitzen kann. Also kann auch kein anderer darauf warten. Also kann dieser Prozess und jeder andere Prozess nie Bestandteil eines Zyklus sein. Und deswegen gibt es hier keine Verklemmung. Das ist natürlich eine ideale Situation, die wir in praktischen Systemen praktisch nie haben, weil ein Prozess, wenn er gestartet wird, eigentlich nicht weiß, welche Betriebsmittel er im Laufe seines Lebens jemals benötigen wird, weil das ja auch davon abhängt, gibt es Datenabhängigkeiten im Programmablauf, sodass man das nicht abschätzen kann. Also in dynamischen Systemen fast unmöglich abzuschätzen. Und selbst wenn man sagen würde, okay, maximal braucht er so und so viel und wir geben ihm jetzt das Maximum, was er, womit er auf jeden Fall leben kann, dann wäre es wiederum unökonomisch, weil dann hätte man ihm wahrscheinlich viel mehr gegeben, als er tatsächlich jemals benötigt. Zweiter Ansatz, der zielt auch wieder auf dieses Hold and Wait ab, ist, dass wir verlangen, dass eigentlich eine Modifikation von dem vorangegangenen, dass wir verlangen, dass wenn ein Prozess ein neues Betriebsmittel haben möchte, dass er dann gefälligst alles, was er bisher schon hatte, wieder freigibt. Damit haben wir eine etwas größere Dynamik und vermeiden auch die Situation, dass jemand aus einem bereits besitzenden Zustand weitere Betriebsmittel haben will. Also auch dadurch wird dieses Hold and Wait vermieden. Also in dem Fall hatte der Prozess jetzt Betriebsmittel 1 und 2 und will anschließend Betriebsmittel 3 haben, kann er kriegen, nur muss er vorher erst das, was er besitzt, wieder freigeben, sodass auch in dem Fall in dem Wartegraf keine einlaufende Kante möglich wird. Aber auch das ist etwas umständlich zu realisieren, weil wenn dann wirklich einer mehrere Betriebsmittel hintereinander so akkumulativ haben will, dann ist er hier gezwungen, das, was er gerade freigegeben wird, in der nächsten Belegeoperation zusätzlich weiter zu fordern, sodass es letztlich auf etwas hinausläuft, was ähnlich ist wie diese Summenbelegung am Anfang. Beide sind also extrem unhandlich für den praktischen Betrieb. Ein weiterer Vorschlag der Verklemmungsvorbeugung ist, dass man eine Ordnung auf der Menge der Betriebsmittel festlegt und von den Prozessen verlangt, dass sie Betriebsmittel nur entlang dieser Ordnung belegen. Also die Betriebsmittel oder Betriebsmitteltypen wären hier durchnummeriert, 1, 2, 3, 4. Und jeder Prozess muss sich an die Regel halten, dass er, wenn er Betriebsmittel 5 besitzt, dann nicht Betriebsmittel 2 verlangen darf, sondern die Reihenfolge der Belegungen und Anforderungen muss dieser Reihenfolge der Betriebsmittel, dieser Nummerierung der Betriebsmittel entsprechen. Also in diesem Fall hätten wir 1, 3, 4 und hier hätten wir 2, 3, 5. Warum funktioniert das? Warum kriegen wir hier keine Verklemmungen? Hier haben wir ja schon die Situation, dass man Betriebsmittel hat hier, der hat hier 1 und 3 und anschließend wird er 4, muss die nicht freigeben. Und der hat auch schon was, 2 und 3, dann will er 5 haben, muss die auch nicht freigeben. Und trotzdem wird hier behauptet, sei sichergestellt, dass es keine Verklemmungen gibt. Kann jemand das erklären? Stellen Sie sich mal vor, Sie wollen jetzt diesen Wartegrafen malen und haben jetzt hier für jeden Prozess so einen Knoten und Sie nummerieren die Prozesse gemäß der höchsten Nummer eines Betriebsmittels, das dieser Prozess besitzt. Also in diesem Fall wäre der linke Prozess, hätte die Nummer 4 und der rechte Prozess hätte die Nummer 5. Dann weiß man, dass der eventuell irgendwann später mal Betriebsmittel 5 haben kann. Das heißt, ein Pfeil in diese Richtung wäre möglich. Aber ein Pfeil in die andere Richtung, von 5 nach 4, wäre nicht möglich. Und wenn man noch andere Prozesse hätte, wie zum Beispiel einen, der jetzt schon Betriebsmittel 6 hat, dann wüsste man auch, ein Pfeil in diese Richtung ist vielleicht möglich, aber ein Pfeil in diese Richtung ist nicht möglich. Dagegen ist ein Pfeil in diese Richtung möglich. Es gibt also immer nur Pfeile von kleineren Nummern zu größeren Nummern. Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor im Rahmen von Graphentheorie oder was Sie da in Algorithmen und Datenstrukturen mal gelernt haben? Sagt Ihnen der Begriff topologische Sortierung etwas? Okay, genau das ist hier gemeint. Dieser Graph, der hier zustande kommt aufgrund dieses Schemas, dieser Wartegraph, ist topologisch sortiert. Und was gilt für topologisch sortierte Graphen bezüglich der Existenz von Zyklen? Sie haben keine, genau. Entweder der Graph ist topologisch sortiert oder er kann Zyklen enthalten, aber nicht beides gleichzeitig. So, da steht das nochmal. Pfeil im Wartegraphen führt also immer von einer kleineren zu einer größeren Nummer, daher ist der Wartegraph topologisch sortiert und kann keine Zyklen enthalten. Wie kriegt man denn raus, ob ein Graph Zyklen enthält oder nicht? Ist das ein schwieriges Problem? Wie macht man das? Gibt es da einen Algorithmus? MPG 2 ist schon so lange her, gell? Das macht man mit Tiefensuche oder mit Breitensuche. Und was hat das für einen Aufwand? Ist das NP vollständig? Quadratisch? Logarithmisch? Logarithmisch meinen Sie? Also, Ablaufen eines Graphen mit Tiefen- oder Breitensuche. Wer ist für logarithmisch? Aufwand, Komplexität. 2. Wer ist für linear? K. Keiner. Wer ist einer? Wer ist für N log N? Einige. Wer ist für quadratisch? Und wer ist für exponentiell? Keiner. Okay. Also es ist linear. Linear in Knoten und Kanten. So ein paar Sachen sollte man sich vielleicht auch über die Semester hinweg merken, auch wenn vielleicht die eine oder andere Prüfung schon abgeschlossen ist und Sie glauben, das vergessen zu können, zu dürfen. So, soweit eher das informelle Vorgeplänkel. Jetzt müssen wir das uns etwas formaler anschauen, dieses Verklemmungsproblem. Deswegen führen wir ein, P, die Menge der Prozesse, davon soll es M Stück geben, und BM ist die Menge der unterschiedlichen Betriebsmitteltypen, davon gibt es N. N verschiedene Betriebsmitteltypen. Und von jedem Typ gibt es jetzt aber eine größere oder kleinere Anzahl von Betriebsmitteln. Das heißt, jeder Typ hat einen bestimmten Umfang, ein bestimmtes Volumen. Deswegen gibt es hier noch den Vektor der vorhandenen Betriebsmittel, wo also drin steht, es gibt V1 Exemplare von Betriebsmitteltyp 1, V2 Exemplare von Betriebsmitteltyp 2 und so weiter. Da steht also drin, wie viele Betriebsmittel sind jeweils vorhanden. Dann müssen wir, um eine solche Betriebsmittelsituation zu beschreiben, uns irgendwo merken, im Betriebsmittelverwalter, wer hat was belegt, wer hat wie viele Einheiten von welchem Typ belegt. Das sehen wir hier in dieser Belegungsmatrix. In den Zeilen stehen die Prozesse, in den Spalten die Betriebsmitteltypen. Also BIJ sagt, Prozess I hat BIJ Einheiten von Betriebsmitteltyp J belegt. Dann gibt es im Moment gerade Anforderungen von jedem Prozess oder von einigen Prozessen. Diejenigen, die halt irgendwo blockiert sind, weil sie was angefordert haben, das aber nicht kriegen. Und diese Anforderungen, die sind in dieser Matrix dargestellt. Auch hier wieder in den Zeilen die Prozesse, in den Spalten die Betriebsmittelprozesse. Also AIK bedeutet Prozess I fordert AIK Einheiten von Betriebsmitteltyp K. Manchmal weiß man auch die Maximalanforderungen. So der typische Ablauf eines Prozesses ist, dass er über die Zeit hinweg von einem Betriebsmitteltyp immer mehr haben möchte. Das ist sozusagen eine streng monoton wachsende Funktion ist, sein Betriebsmittelbedarf, und irgendwann ist er fertig und dann gibt er alles wieder frei. Insofern interessiert man sich dafür, was er maximal von diesem Betriebsmitteltyp jemals benötigt, und das sehen wir in dieser Matrix der Gesamt- oder Maximalanforderungen. Die muss aber nicht immer gegeben sein. So, was unsere aktuelle Situation vollständig beschreibt, ist eben jetzt dieses Quintuple, bestehend aus der Menge der Prozesse, aus der Menge der Betriebsmitteltypen, aus der Angabe, wie viel ist von jedem Typ verfügbar oder vorhanden, dann die aktuellen Belegungen und die aktuellen Anforderungen. Und das ist auch die Grundlage dessen, um beispielsweise herauszufinden, liegt eine Verklemmung vor oder liegt keine Verklemmung vor. So, wenn wir diese Beschreibungen haben, dann müssen wir ein paar vernünftige Regeln aufstellen. Zum Beispiel die Regel, dass die Prozesse, ja, dass das Ganze vernünftig verwaltet wird, dass also nicht mehr belegt sein kann, als insgesamt vorhanden ist. Logisch, ne? Wenn ich nur 5 Einheiten habe, kann ich keine 6 Einheiten belegt haben. Und das ist hier formal dargestellt. Es gilt also für alle Betriebsmitteltypen, dass aufsummiert über die einzelnen Prozesse, das, was diese verschiedenen Prozesse zusammen belegt haben, nicht größer sein darf als das, was insgesamt vorhanden ist. Das Zweite ist, dass die Prozesse vernünftig sind und auch wissen, wie viel es insgesamt gibt, dass also keiner der Prozesse mehr verlangt, als insgesamt vorhanden ist. Das ist hier dargestellt. Für alle Prozesse und für alle Betriebsmitteltypen gilt, das, was ein bestimmter Prozess I von einem bestimmten Betriebsmitteltyp J belegt hat, plus das, was er zusätzlich noch haben möchte, muss immer kleiner gleich dem sein, was insgesamt vorhanden ist. Oder anders ausgedrückt, auch seine Maximalanforderungen müssen kleiner sein, als das, was vorhanden ist. Dritte Bedingung, wenn ein Prozess eine Anforderung stellt, die nicht erfüllt werden kann, dann wird er blockiert, sodass dieser Prozess, der eine Anforderung gestellt hat, keine weitere Anforderung mehr stellen kann, bis er deblockiert wurde. Das heißt, aus einer Blockiert-Situation heraus können keine weiteren Anforderungen gestellt werden. Blockiert heißt blockiert und inaktiv für eine Zeit lang. So, und das steht hier schon, Anforderungen können nur von nicht blockierten Prozessen gestellt werden und das ist eine direkte Konsequenz aus unserer dritten Bedingung. So, dann können wir noch ein paar andere Hilfsgrößen einführen. Zum Beispiel, wir können den Vektor der im Moment freien Betriebsmittel einführen. Die freien berechnet man natürlich aus dem, was insgesamt vorhanden ist, minus dem, was von den verschiedenen Prozessen aktuell gerade belegt ist. Dann können wir noch die Restanforderungen einführen, definiert als die Differenz zwischen dem, was der Prozess insgesamt jemals haben möchte und dem, was er im Moment gerade besitzt. Also angenommen, wir befinden uns jetzt hier, dann ist das, was er im Moment gerade belegt hat. Das ist das, was er maximal irgendwann haben möchte. Und die Differenz ist dann seine Restanforderung. Und dann, wir haben ja mit diesen Matrizen gearbeitet, Anforderungsmatrix, Belegungsmatrix, Gesamtanforderungsmatrix, Restanforderungsmatrix, können wir natürlich da auch Zeilen- oder Spaltenvektoren rausgreifen. Also diese setzen dann so ein Pfeilchen drüber, um deutlich zu machen, das ist die ITE-Spalte der Anforderungsmatrix, also genau das, was der Prozess I gerade bezüglich der verschiedenen Betriebsmitteltypen fordert. Um zu überprüfen, ob eine Anforderung erfüllbar ist oder nicht, müssen wir auf diesen Vektoren dann einen Vergleichsoperator definieren. Das heißt, wir definieren x, Vektor x ist kleiner gleich Vektor y, genau dann, wenn diese kleiner Gleichbeziehung für alle Komponenten des Vektors gilt. Jetzt ist aber in diesem Fall das Gegenteil von kleiner gleich nicht größer, sondern das Gegenteil von kleiner gleich ist nicht kleiner gleich. Deswegen ist das hier so definiert. Nicht kleiner gleich bedeutet, es gibt mindestens eine Komponente k, wo jetzt das xk, wo das xk größer ist als das yk. Also wenn wir jetzt x gleich 3, 5, 8 haben und y gleich 4, 4, 9 gilt dann x kleiner gleich y oder gilt x nicht kleiner gleich y? Wer ist dafür? Keiner. Wer ist dafür? Einige. Und viele sind unentschieden. Ja, das ist genau der Fall, dass hier eben bezüglich einer Komponente, nämlich dieser Komponente, dass xi nicht kleiner ist als das entsprechende yi. Und deswegen gilt der zweite Fall x nicht kleiner gleich y. Und an dem Beispiel sehen Sie auch, dass daraus eben nicht folgt, dass x größer ist als y, nur in einer einzelnen Komponente. So, jetzt geht's weiter. Was heißt blockiert? Wir haben gesagt, ein Prozess wird blockiert, wenn seine Anforderung nicht erfüllt werden kann. Formal kann man das schnell hinschreiben. Die Anforderung, das ist wieder ein Vektor von diesem Prozess, i muss dann, darf, ist nicht kleiner gleich dem, was im Moment frei ist. Oder anders ausgedrückt, das Freie ist ja das Vorhandene minus dem, was gerade von allen Prozessen belegt ist, was zu diesem Teil hier führt. Also seine Anforderung ist im Moment nicht erfüllbar und dann ist er blockiert. Wenn ein Prozess blockiert ist, muss er nicht verklemmt sein. Dazu gehören immer mehrere dazu. Und deswegen sagen wir eine Prozessmenge P, P1 bis PM, das müssen nicht alle Prozesse sein, das kann auch eine Teilmenge der Prozesse sein, heißt verklemmt genau dann, wenn es eine Teilmenge I gibt, für die gilt, dass für alle Prozesse in dieser Teilmenge I die Anforderungen nicht mit dem erfüllt werden können, was von Prozessen, die außerhalb von I liegen, im Moment gerade belegt ist. Das steht hier und das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Wir haben also eine Menge von Prozessen, die haben etwas belegt, die haben aktuelle Anforderungen und ihre aktuellen Anforderungen können nur erfüllt werden, wenn sozusagen die Prozesse, die in dieser selben Menge I drin sind, etwas freigeben. Was sie aber nicht tun, weil sie ja im Moment gerade blockiert sind. So, formal kann man das dann auch leicht nachprüfen. Also wir haben hier zwei Prozesse in dieser Menge I. Wir haben zwei Betriebsmittel. Von beiden gibt es vier Einheiten. Im Moment hat Prozess P1 zwei Einheiten von dem einen und drei Einheiten von dem anderen. Prozess B2 hat eine Einheit jeweils von beiden. Und der Prozess A1 möchte hier eine weitere Einheit, also insgesamt vier. Und der Prozess A2 möchte zwei weitere Einheiten von Typ 1. Also insgesamt sind die Anforderungen so, dass sie grundsätzlich erfüllbar sind. Jetzt prüfen wir diesen Term hier. Wir berechnen also V minus diese Summe. 4, 4 minus das, was die beiden belegt haben, 2, 3, 1, 1. 1, 0, das ist das, was im Moment gerade frei ist, beziehungsweise das, was von den Prozessen in dieser Teilmenge I im Moment gerade nicht belegt ist. Und das müsste ausreichend sein, um jetzt diese Anforderungen zu erfüllen, ist es aber nicht, denn wir stellen fest, sowohl die Anforderung A1 ist nicht erfüllbar, als auch die Anforderung A2 ist nicht erfüllbar. Und da beide Anforderungen nicht erfüllbar sind, ist nach dieser Definition diese Prozessmenge I verklemmt. Ich hatte ja gesagt, Informatiker lieben Graphen, deswegen hier wieder ein Graph, der es relativ anschaulich macht, wie man eine solche Verklemmung erkennen oder charakterisieren kann. Sie dürfen diesen Betriebsmittelgraphen nicht verwechseln mit dem Wartegraphen. Die haben zwar was miteinander zu tun, ist aber irgendwie trotzdem was ziemlich anderes. Der Betriebsmittelgraph ist eine weitere Möglichkeit, eine Betriebsmittelsituation zu beschreiben und ermöglicht gleichzeitig auch eine Analyse der Situation. Der Betriebsmittelgraph hat zwei Typen von Knoten, einmal Prozesse, die sind rund gemalt, und einmal Betriebsmittel oder Betriebsmitteltypen, die sind eckig gemalt. Es gibt Kanten von Rechtecken zu Kreisen und es gibt Kanten von Kreisen zu Rechtecken. Wir machen außerdem hier noch solche kleinen schwarzen Pünktchen rein, um damit anzudeuten, von diesem Betriebsmitteltyp 1 gibt es insgesamt zwei Einheiten. Von diesem Betriebsmitteltyp gibt es nur eine Einheit. Und mit diesen Pfeilen, die von den Rechtecken zu den Kreisen führen, wird angedeutet, dass dieser Prozess im Besitz so und so vieler Einheiten vom Betriebsmitteltyp ist. Während ein solcher Pfeil bedeutet, dass dieser Prozess P3 jetzt eine Anforderung an ein Betriebsmitteltyp 2 hat. Also diese Sorte von Pfeilen oder diese Pfeile von Kreisen zu Rechtecken sind Anforderungen und das sind Belegungen, aktuelle Belegungen. Wir haben also nur Pfeile von der einen Sorte Knoten zur anderen Sorte Knoten, aber wir haben keine Pfeile von einem Rechteck zum anderen Rechteck. Wir haben auch keinen Pfeil von einem Kreis zu einem anderen Kreis. Und Graphen, die diese Eigenschaft haben, dass es zwei Teilmengen von Knoten gibt, sodass Kanten oder Pfeile immer nur von der einen Teilmenge in die andere verlaufen, aber nicht innerhalb der Teilmenge, die nennt man auch Bipartit. Das ist also, der Betriebsmittelgraph ist ein bipartiter Graph und beschreibt, wie Sie sehen, ähnlich wie unsere Matrizen und Vektoren, eine aktuelle Betriebsmittelbelegungs- und Anforderungssituation. Sie sehen hier auch einen Kreis. Es kann auch Kreise geben. Die Frage ist nur, haben diese Kreise etwas mit einer Verklemmung zu tun? Okay, also wir haben einen solchen Betriebsmittelgraph, der eine Situation darstellt. Und wenn es einen Zyklus gibt in einem solchen Graphen wie hier, dann weist das darauf hin, dass es eine Verklemmung geben könnte. Es ist sozusagen eine notwendige Bedingung für eine Verklemmung, aber noch keine hinreichende Bedingung. Nur beim Wartegraphen, der sich nur auf Prozesse bezieht, da wissen wir, wenn ein Zyklus da ist, dann ist es auch eine Verklemmung. Hier im Betriebsmittelgraph ist das nicht so, da ist es nur eine notwendige Bedingung. Um rauszukriegen, Ob dieser Zyklus tatsächlich auf eine Verklemmung hinausläuft, müssen wir an diesem Graphen einige Operationen durchführen. Im Prinzip machen wir eine Folge von Graphtransformationen, um dann am Endergebnis dieser Graphtransformation ablesen zu können, ob eine Verklemmung vorlag oder nicht. Wenn jetzt aus einer solchen Situation heraus, beschrieben durch einen solchen Betriebsmittelgraphen, etwas freigegeben oder belegt oder angefordert wird, dann heißt das, wir fügen in diesen Graphen weitere Kanten hinzu oder wir nehmen aus diesem Graphen Kanten raus. Und dadurch ändert sich der Betriebsmittelgraph. Und wenn ein Prozess dann irgendwann beendet ist, nachdem er verschiedene Belegungen und Freigaben durchgeführt hat, dann ist er weder im Besitz von Betriebsmitteln, das heißt, dann gehen keine Pfeile in ihn rein, noch will er weitere Betriebsmittel haben, das heißt, es gehen auch keine Pfeile aus ihm raus, dann ist der Prozess, dann ist der Knoten, der diesen Prozess repräsentiert, isoliert im Graphen. Und dann brauchen wir ihn auch nicht weiter betrachten, dann können wir ihn aus dem Betriebsmittelgraph rauswerfen. So, jetzt sagen wir, ein Prozess P, der weder isoliert noch blockiert ist, der also wirklich etwas tun kann, zum Beispiel eine neue Anforderung stellen oder etwas freigeben, blockiert, während diejenigen, die hier ausgehende Pfeile haben, weil die warten ja auf etwas, die sind blockiert. Also ein Prozess, der weder isoliert noch blockiert ist, ist einer, der nur eingehende Kanten hat, aber keine ausgehenden. Ein solcher Prozess reduziert den BM-Graphen durch Entfernen aller seiner Belegungskanten. Das heißt, er kann weiterrechnen und gibt dann irgendwann das, was er besitzt, frei. Und dadurch wird der Betriebsmittelgraph kleiner durch die Entfernung der Kanten, also reduziert. So, entsprechend heißt dann ein solcher Betriebsmittelgraph reduzierbar, wenn es mindestens einen Prozess gibt, der diesen Graphen reduziert. Und er heißt vollständig reduziert, wenn es eine Folge von Reduktionen gibt, sodass zum Schluss nur noch isolierte Knoten übrig bleiben. Und dann gilt folgendes Theorem: Eine Betriebsmittelsituation S ist genau dann verklemmt, wenn der dazugehörige Betriebsmittelgraph nicht vollständig reduzierbar ist. Wenn wir nicht eine Folge von Kantenentfernungen finden, die zum Schluss zu einer Menge von nur isolierten Knoten führt. Gut, wenden wir das mal an das Beispiel an. Das ist die Ausgangssituation. Was kann man hier machen? Gibt es einen Prozess, der diesen Betriebsmittelgraphen reduziert? P2, genau. P2 hat keine ausgehende Kante, ist also nicht blockiert, besitzt dagegen ein Exemplar dieses Betriebsmitteltyps 2, kann also weiterrechnen und wird deswegen irgendwann mal fertig sein. Sodass wir dann diese Kante hier entfernen können. Was passiert jetzt? Nachdem dieses Exemplar jetzt frei geworden ist, was können wir jetzt machen? Dieser Prozess P3 wartet ja auf ein Betriebsmittel, auf ein Exemplar dieses Betriebsmittels, das heißt, dessen Anforderungen, die durch diesen Pfeil dokumentiert ist, können wir jetzt erfüllen, sodass wir hier jetzt einen Pfeil von da nach da ziehen können. Okay? Das war jetzt der nächste Schritt. Was kommt jetzt? Genau. Jetzt ist P3 der Prozess, der den Graphen reduzieren kann, weil P3 hat keine ausgehenden Kanten. Der ist also nicht wartend, nicht blockiert. Der rechnet weiter, ist irgendwann fertig und gibt alle die drei Betriebsmittel, die er belegt hat, frei. Dann sind wir in der Situation. Die Kantenpfeile konnten entfernt werden. Was jetzt? Jetzt ist der am Ziel seiner Träume und Wünsche und erhält dieses Betriebsmittel B3. Damit kehrt sich sozusagen der Pfeil um. Damit ist er auch gesättigt, hat keine ausgehenden Pfeile mehr, kann dann fertig werden und die Endsituation ist die, wir haben nur noch isolierte Knoten. Das heißt, der Graph war vollständig reduzierbar. Insofern lag keine Verklemmung vor, obwohl wir hier einen Zyklus im Betriebsmittelgraphen hatten. Deswegen ist es nur eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und gehen Sie bitte zur Wahl.